Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir wollen fortfahren mit unserer Reihe durch die Apostelgeschichte und lesen heute miteinander Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Apostelgeschichte 2 ab Vers 41. Und was wir hören, sind die Worte Gottes. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Herr aller Dinge und du Herr deiner Gemeinde, hilf nun, dass wir nicht dich Herr, Herr nennen und doch nicht tun, was du sagst. Herr, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes, sondern auch Täter sind. Dazu schenke uns jetzt deine Gnade. Wir bitten es in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Diese Predigt wird etwas länger gehen, als ich sonst predige, aber das, was ich zu sagen habe, ist mir wirklich wichtig und ich hoffe, ihr hört zu und überlegt wirklich, wie ihr das, was ihr hören werdet, in die Praxis umsetzt. Wir hörten, wie der Apostel Petrus Jesus verkündigte als Herr in der Pfingstpredigt, dass Christus, dass Jesus, der einzige Retter und der einzige Richter über die Menschen ist, der, den sie gekreuzigt haben. Und das, was sie hörten, traf sie im tiefsten Inneren, im Herzen, so, dass sie Buße taten, dass sie sich taufen lassen wollten. Wir hörten, wie sie es taten. 3000 Menschen ließen sich taufen, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. So viele Seelen an einem Tag hinzugetan. Hinzugetan, wohin? Hinzugetan zur Gemeinde. Die, die gehören zu dem Herrn Jesus Christus, sollen auch zu seiner Gemeinde gehören, zu seinem Leib, zu seiner Braut. Zur Gemeinde zu gehören ist nicht optional für den Christen. Das ist nicht so ganz nett, aber muss man nicht. Du musst hinzugetan werden zur Gemeinde Jesu Christi. Es muss höchste Priorität in deinem Leben haben, Teil einer echten, biblischen und lebendigen Gemeinde Jesu zu sein. Aber wie sieht so eine Gemeinde aus? Das wird uns hier nun beschrieben in Gottes Wort. Es wird uns beschrieben, wie diese erste Gemeinde in Jerusalem aussah, was sie auszeichnete und inwiefern Gott sie segnete. Kurzum, wir lernen jetzt, wie sieht eine Gemeinde aus, die Gott segnet. Aber das muss ich gleich zu Beginn klarstellen. Wenn der Herr zur Gemeinde hinzufügt, dann meint das nicht, dass dein Name bloß irgendwie im Gemeindemitgliederregister erscheint und dass du irgendwie so eine Karteileiche sein kannst. Und wie das heute gemacht wird, du bist halt Mitglied dieser Großkirche und zahlst halt deine Kirchensteuer und vielleicht tauchst du einmal im Jahr auf. Diese Weise, zur Kirche Jesu Christi zu gehören, hat rein gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Die Gemeinde Jesu sieht ganz anders aus. Denn die Grundvoraussetzung, überhaupt zur Gemeinde Jesu zu gehören, ist wirklich gläubig zu sein. Vers 41 noch einmal. Die nun sein Wort aufnahmen, das heißt im Glauben aufnahmen, die wurden getauft und sie wurden an jedem Tag hinzugetan. Wer gehört zur Gemeinde? Die das Wort Gottes aufnehmen im Glauben, die Buße tun, die sich taufen lassen, die von Gott gerettet wurden. Achtung, Vers 44. Alle aber, die glaubten, waren beisammen. Wer ist in der Gemeinde Jesu zusammen? Alle aber, die glaubten. Wer wird zur Gemeinde hinzugetan? Vers 47. Sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, wen? die gerettet werden sollten. Zur Gemeinde werden einzig und allein solche hinzugetan, die werden aufgenommen, die Glauben bekennen an das Wort Gottes, die Buße tun und sich taufen lassen, kurzum, die gerettet worden sind. So handhaben wir das als Gemeinde. Das heißt, konkret, du kannst so freundlich sein, wie du willst und so hilfsbereit, so lieb und so sympathisch, wie du willst. Du kannst auch so reich und so berühmt sein und so klug und so erfolgreich, wie du willst. Du kannst auch so hilfsbedürftig sein, wie du willst. Also so elend und so einsam und unbedingt auf Hilfe und Gemeinschaft angewiesen, wie du willst. Aufgenommen wirst du nicht aus Sympathie. Aufgenommen wirst du nicht aufgrund von Bewunderung und auch nicht bloß einfach aus Mitleid, sondern allein durch die Bekehrung zu unserem Herrn Jesus Christus, durch Glauben und Buße. Gemeinde besteht aus getauften Menschen, die im Glauben Gottes Wort angenommen haben, Buße getan haben und gerettet worden sind. Spreche ich also nun über die Gemeinde Jesu, meine ich die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wie sieht sie praktisch aus? Uns werden hier 4 Merkmale der Gemeinde Jesu genannt. 4 Merkmale einer Gemeinde, die Gott segnet. Und diese Merkmale werden alle aufgelistet in Vers 42 und werden dann im Laufe des Textes weiter erklärt. Vers 42 heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 4 Merkmale, achte darauf, dass alle 4 Merkmale jeweils mit Artikel versehen sind, also die Lehre, die Gemeinschaft, Brechen des Brotes und die Gebete. Der Reformator Johannes Calvin drückt es so aus, er sagt, an den 4 Stücken, die er nennt, lässt sich die wahre und echte Gestalt der Kirche erkennen. Fragen wir also nach Christi wahrer Kirche. Hier wird uns ihr Bild lebendig vorgestellt. Also diese 4 Merkmale werden wir uns jetzt näher anschauen und sie werden im Laufe des Textes näher erklärt, sodass wir auch etwas springen werden, um diese verschiedenen Merkmale uns anzuschauen. Und achte darauf, es heißt von diesen 4 Merkmalen, sie verharrten darin. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Wort verharren ist wichtig. Und es bedeutet, dass sie es beständig taten, dass sie es anhaltend taten. Es meint aber auch, dass sie es mit Hingabe taten. Denn es ist ja eine Sache, dass du gewisse Dinge aus Gewohnheit heraus tust. Zum Beispiel kannst du sagen, du stehst jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und gehst auf deine Arbeit und kommst wieder nach Hause und täglich machst du ein und dieselbe Sache, aber du läufst herum wie so ein wandelnder Toter und du hast dein Leben. Es ist eine Sache, eine Gewohnheit zu haben und sie beständig zu tun. Diese Hingabe hier meint mit Herz, mit Leidenschaft, mit Überzeugung. Manche gehen auch in die Kirche, weil man das halt so macht. Das hier ist was ganz anderes. Das, was hier beschrieben wird, ist nicht Routine, das macht man halt so. Das ist keine tote Tradition. Das ist etwas, was mit persönlicher Überzeugung, mit echten persönlichen Glauben zu tun hat. Niemand muss sie dazu zwingen. Sie tun das gerne, sie tun es täglich. Es ist nicht einfach Zwang von außen. Es ist Bereitwilligkeit im Herzen, es ist Liebe, Leidenschaft. Also, schauen wir uns diese 4 Merkmale der Gemeinde an. Erstens, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Also, die das Wort Gottes aufgenommen haben, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch weiterhin das Wort Gottes annehmen und darin bleiben. Sie wollen immer mehr hören, sie wollen immer mehr lernen von Gottes Wort, sie wollen immer mehr danach leben und sie wollen nicht aufhören damit. Das ist übrigens der Missionsauftrag, denn Christus sagt nicht nur in Matthäus 28, tauft sie, sondern es heißt, tauft sie und dann lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dazu ist die Gemeinde da, die Gemeinde ist eine Schule. Wir lehren, wir unterrichten, alles zu halten, was Christus geboten hat. Und überlegt mal, diese 3000 Menschen, die da an einem Tag zum Glauben kamen, wir können davon ausgehen, dass sie im Grunde fast gar keine Ahnung hatten von dem, was Jesus Christus gelehrt hat. Viele von denen werden sicherlich Christus schon predigen gehört haben, aber das meiste war ihnen sicherlich unbekannt. Das heißt, das ist eine riesige Schule, die da gegründet wurde. Die müssen jetzt alle unterrichtet werden. Und die Taufe war die Einschulung. Jetzt sind sie Jünger. Dieses Wort bedeutet übrigens einfach Schüler. Und Christus ist ihr Meister, ist ihr Lehrer. Und Christus hat Unterlehrer eingesetzt, die Apostel, die ihn repräsentieren sollen, die seine Lehre weitergeben sollen. Es wird hier die Lehre der Apostel genannt, aber natürlich meint das, was die Apostel von Christus empfangen haben, ist weiterzugeben. Christus hat sie unterrichtet 3 Jahre lang. Es wurde ihnen überliefert, was er gesagt hat. Und sie sind inspiriert von seinem Heiligen Geist zu lehren, was Christus sagt. Sie sprechen stellvertretend für ihn. Sie geben weiter, was uns heute überliefert ist, zum Beispiel in den 4 Evangelien, die uns überliefert sind. Wo all diese Worte, die Apostel gehört haben, für uns aufgeschrieben sind. Die Lehre der Apostel meint darum vor allem das heilige Evangelium. Die Tatsache, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Und dass mit dem Sohn Gottes das Reich Gottes gekommen ist. Und dass er alle rettet und erlöst, die an ihn glauben. Wie? Indem er für unsere Sünde gestorben ist. Dass er auferweckt wurde am 3. Tag. Dass er aufgefahren ist in den Himmel und sitzt zu Rechten Gottes. Und die Vollmacht hat, einen jeden zu retten, der seinen Namen anruft. Der aber auch der Richter aller Menschen ist. Und alle verdammen wird und in die ewige Hölle werfen wird. Die nicht umkehren zu ihm und Rettung finden. Bei dem Einzigen, der gestorben ist für unsere Schuld. Das und noch vieles mehr. Der ganze Ratschluss Gottes ist den Aposteln überliefert und sie bringen es der Gemeinde. Und wie taten sie es? Wir lesen in Vers 46, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten, das heißt konkret, die Christen haben sich täglich einmütig im Tempel getroffen und sie verharrten dort. Und was hören Sie dort? Wie bekommt man überhaupt so viele Menschen, tausende Menschen unter an einem Platz? Im Tempel. Da war genug Platz. Wo genau? Interessant, wir lesen in Johannes Kapitel 10, wie Jesus, unser Herr, umherging im Tempel, und zwar in der Säulenhalle Salomos. Tatsächlich wurde das zum Treffpunkt der ersten Christen. Wir erfahren das in Apostelgeschichte 3, Vers 11. Während er aber Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Halle Salomos genannt wird. Und auch Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Also hier kamen sie zusammen. Das war ein Gebäude am Tempel, wo man sich treffen konnte. Das war die Anlaufstelle im Grunde, können wir sagen, ihr Gemeindezentrum. Wo kann ich hinkommen, um mehr zu lernen über Christus? Wo kann ich Predigten hören? Wo kann ich die Apostel treffen und Fragen stellen? Wo kann ich mich austauschen mit anderen Christen über den Glauben? Sie verharrten einmütig im Tempel. Es gab dort keine Lehrstreitigkeiten und keine Spaltungen. Das heißt, sie waren einmütig, sie verharrten in dieser Lehre. Und in dieser Lehre zu verharren bedeutet natürlich mehr, als bloß beständig Predigten zu hören. Es bedeutet auch darin zu verharren, diese Dinge zu tun. Davon nicht zu lassen. Das heißt, Mitglied kann nur werden, wer das Wort Gottes aufnimmt im Glauben. Aber Mitglied kann nur bleiben, wer auch beständig in dieser guten Lehre bleibt. Dranbleibt. Immer weiter lernt, immer weiter demgemäß lebt. Und darum sagt Christus auch in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wahre Jünger, wahre Schüler, sie bleiben dran. Sie halten fest an dem Wort. Es geht eben nicht nur darum, dass du bloß mal angefangen hast und anfänglich irgendwie motiviert warst. Die Frage ist, harrst du aus bis ans Ende, bis in den Tod? Hältst du fest an der guten Lehre? Und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch wenn es große Gefahren gibt und es alles kostet, Christus zu folgen, wir lesen das dann nämlich in der Apostelgeschichte, dass dann die Verfolgung losgeht, dass die Apostel ins Gefängnis geworfen werden, dass die Christen verstreut werden, weil sie gejagt werden. Der ganze Hebräerbrief handelt davon, dass diese Gemeinde, diese Hebräer, die zum Glauben gekommen sind, in der Gefahr stehen, jetzt abzufallen vom Glauben. Warum? Weil es was kostet. Auszuharren in der Lehre der Apostel meint nicht nur intellektuell, dass immer dasselbe zu glauben. Es bedeutet daran festzuhalten, bis in den Tod Christus zu folgen und in seinem Wort zu bleiben. Festzuhalten, komme was wolle. Du in deinem persönlichen Wir lesen ja davon in Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8, dieses Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden. Ja, da wird das Wort Gottes ausgestreut, aber dann gibt es Versuchungen, Drangsal und Bedrängnis. Du hast vielleicht Nachteile, du hast Anfeindungen um des Wortes Gottes willen. Vielleicht hast du aber auch Sorgen. Oder es gibt Tragödien, traurige Tage. Oder es gibt herrliche Tage, denn es werden auch die Vergnügungen des Lebens genannt. Von mir aus Reichtum oder was auch immer. So viele Dinge, die dich abhalten können, davon Christus weiter zu folgen und sein Wort aufzunehmen und das zu tun, was er sagt. Christus, deinen Lehrmeister, fahren zu lassen. Was ist die größte Gefahr in deinem Leben, warum du vielleicht nicht ausharrst in der Lehre, wo du etwas schleifen lässt, wo du es fahren lässt? Und was ist die größte Gefahr für uns auf Gemeindeebene, wenn der Druck von außen so groß wird, der Zeitgeist so gewaltig weht und uns mitreißen will, das Wort der Apostel als nicht mehr zeitgemäß zu verwerfen, weil uns wichtig ist, was die Welt von uns denkt, was Zeitungen über uns schreiben, was im Internet über uns steht. Wahre Jünger halten fest an der Lehre der Apostel, komme was wolle. Und wenn die ganze Welt gegen uns ist, dann sind wir gegen die ganze Welt. Gott segnet die Gemeinden, die Gottes Wort unbeirrt und unverfälscht weiterpredigen, die nichts wegnehmen und nichts hinzutun. Achtet darauf, ihr Lieben. Das hier wird als erstes genannt von den vier Merkmalen. Ist euch das aufgefallen? Als erstes heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das heißt, das hier hat oberste Priorität, die Lehre. Darum geht es als allererstes in wahren Gemeinden, dass sie die wahre Lehre haben, und zwar die Lehre der Apostel, das heißt, den ein für alle Mal überlieferten Glauben weiterzugeben und beständig darin zu bleiben und es zu tun, trotz allen Versuchungen und Angriffen und Widerständen und Gefahren. Das ist Nummer eins, was auch geschieht, festhalten, verharren der Lehre der Apostel. Nicht in der Lehre der Pastoren. Es heißt Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort zu euch geredet haben. Es ist nicht unser Wort. Es ist das Wort Gottes, das wir euch predigen. Ihr sollt festhalten an dem Wort der Apostel. Und wenn wir jemals was anderes predigen sollten, als die Apostel euch gelehrt haben, dann werft uns raus, und zwar so schnell wie möglich. Der Apostel Paulus sagt, und wenn irgendjemand euch etwas anderes predigt als Evangelium, als das wir Apostel euch gepredigt haben, dann sei er verflucht, und selbst wenn es ein Engel aus dem Himmel ist. Das Wort Gottes allein. Wir haben die höchste Pflicht, das Wort Gottes unverfälscht zu bewahren, dran zu bleiben, den ein für alle Mal überlieferten Glauben, es heißt in Judas Vers 3, dafür zu kämpfen. Zu kämpfen. Darum geht es. Es geht um Glaubenslehre. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch in Römer 6, Vers 17, ein sehr interessanter Vers. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber nun von Herzen gehorsam worden seid. Geworden seid. Wem? Wem sind wir nun gehorsam geworden? Dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Hast du das gehört? Wem wurdest du übergeben? Würdest sagen, dem Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus bringt ja eine andere Formulierung, nämlich dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Man könnte auch übersetzen mit dem Muster oder das Vorbild. Also diesen festgelegten Inhalt des Glaubens seid ihr überliefert worden, dass ihr jetzt diesem Glauben dient, der euch ein für alle Mal überliefert worden ist. Die Frage ist, wie viel ist dir das wert? Was bedeutet dir Lehre überhaupt? Charles Haddon Spurgeon, er drückt es einmal so aus. Er sagt, Christen lieben es, die Wahrheit Gottes zu umklammern, das heißt festzuhalten. Die, die Gott und seinem Sohn, seinen göttlichen Sohn lieben, lieben auch die Wahrheit, die er ihnen anvertraut hat. Damals haben unsere Väter es für gering erachtet, wegen einer Glaubenslehre ins Gefängnis zu gehen. Sie ließen sich zu Tode verbrennen für das biblische Zeugnis. Seht euch zum Beispiel die Scharen von Christen an, die in Holland ertränkt wurden, die an Leitern gebunden und zu Tode geröstet wurden, für nichts als ihre Überzeugung, dass allein Gläubige getauft werden sollten. Heute ist die biblische Tauflehre für viele nur noch eine belanglose Kleinigkeit. Ich bezweifle, dass die weitherzigen Kirchengänger von heute denken, dass es auch nur eine Lehrmeinung gibt, für die es sich lohnen würde, auch nur den geringsten Teil ihres kleinsten Fingers zu opfern. Ist das so? Stimmt das nicht? die Lehre der Apostel, darin zu verharren, dran zu bleiben, komme, was wolle. Was bedeutet es dir, Lehre? Du sagst, ach komm, Lehre, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben alle einander lieb, weil Lehre, das bringt nur Streit. Nein, genau das Gegenteil ist wahr. Lehre, wahre Lehre, bringt Einheit. Biblische, apostolische Lehre schweißt zusammen, wie wir es hier sehen. Darum die Frage für dich zu mitnehmen, was bedeutet dir Lehre? Beschäftigst du dich mit der biblischen Lehre? Studierst du es? Bewegst du es? Wendest du es an in deinem Leben? Und zwar beständig, dass es höchste Priorität in deinem Leben hat. Dass du Acht gibst, dass du nicht nur Dinge weißt, sondern dass du die Dinge tust. Dass du diese Lehre liebst, dass du gerne Gottes Wort hörst und darauf achtest, dass du alles tust, was Christus geboten hat. Also verharre in der apostolischen Lehre. Und nun zweitens, das zweite Merkmal dieser Gemeinde, das Verharren in der Gemeinschaft. Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Also sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das bedeutet zunächst einmal einfach, ganz einfach, dass sie zusammenkamen, dass sie sich versammelten und das ständig. Vers 46, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten. Also sie kamen täglich im Tempel zusammen. Aber einfach nur zusammenzukommen heißt noch nicht, dass man Gemeinschaft hat. Du kannst dich versammeln in einem vollen Tempel. Das heißt nicht gleich, dass du Gemeinschaft hast, so wie die Leute zu Weihnachten, am Weihnachtstag zusammen, Heiligabend zusammenkommen können. Und die ganze Kirche ist voll. Haben sie deshalb Gemeinschaft? Gemeinschaft ist mehr als ein bloßes Zusammenkommen. Das Wort, das übersetzt wird mit Gemeinschaft im Griechischen, das ist Koinonia. Das meint eigentlich so viel wie Gemeinschaft durch Teilhabe. Also man hat gemeinsam an etwas Anteil und man teilt etwas miteinander. Was denn? Was verbindet uns? Was teilen wir miteinander? Dass Christus uns gegeben ist. Dass wir Christus haben. Dass wir den dreieinigen Gott haben. Dass wir seine Gemeinde sind, dass er uns gegeben ist und wir sind ihm gegeben und wir gehören einander. Das ist, was uns verbindet. Kirche, das Wort bedeutet eigentlich so viel wie zum Herrn gehörend. Das ist, was Kirche ausmacht. Zum Herrn zu gehören. Und wir gehören einander. Wir sind alle Teil an den einem Leib. Darum ist wahre biblische Koinonia, Gemeinschaft, weitaus mehr als bloß ein nettes Beisammensein bei Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst. Es heißt, Christus zu haben, einander zu haben. Koinonia, mein Teilhabe an Christus und darum Teilhabe aneinander. Und so werden sie gottesdienstliche Gemeinschaft gehabt haben, Zusammenkünfte, wo man gemeinsam Anteil hat an Christus, indem man von ihm hört und ihn anbetet und gemeinsam lernt, für ihn zu leben. Aber das ist nicht alles. Denn wenn man wirklich Christus gemeinsam hat und sich gemeinsam hat, als Gemeinde, dann wird sich das zeigen in einer Einheit, wie die Welt sie nicht kennt. In einer Liebe, wie die Welt sie nicht kennt. Schauen wir uns das konkret an, wie diese Gemeinschaft beschrieben wird, ab Vers 44. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Noch einmal, wer war beisammen? Alle, die glaubten. Sie wollen beisammen sein. Sie können nicht voneinander lassen. Eines der Top-Merkmale schlechthin, ob du wirklich geistlich bist, ob du wirklich erfüllt bist mit der Liebe Gottes, zeigt sich daran, wie lieb du die Gemeinde hast, wie lieb du deine Geschwister hast. Und zwar konkret daran, wie viel Mitgefühl, wie viel Fürsorge, wie viel praktische Liebe du deinen Geschwistern im Glauben zeigst. Das heißt, wie lieb du Christus hast, zeigt sich daran, wie lieb du seinen Leib hast, wie lieb du seine Gemeinde hast. Das ist Gradmesser deiner Geistlichkeit. Hast du gehört? Die Liebe, die du zu dem Geringsten seiner Gemeinde hast, hast du in Wirklichkeit zu ihm. Das ist kein Gerede. Aber davon kannst du reden den ganzen Tag. Das zeigt sich einfach. Das sieht man. Ob du Gemeinschaft pflegst, ob du dein Leben teilst, ob du Anteil nimmst mit Fürsorge, in wahrer praktischer Liebe. Das ist nichts Theoretisches, das kann man sehen. Es geht nicht bloß um körperliche Anwesenheit bei der Gemeindeversammlung. Die Frage ist, ob du Koinonia hast, ob du Anteil gibst an deinem Leben und ob du Anteil nimmst an dem Leben der anderen. Und sie hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Wenn das die Leute hören, dann denken die gleich an was denken sie? An Kommunismus? Ah, jetzt wird man hier irgendwie zwangsenteignet und keiner hat mehr Privatbesitz und dann muss alles der Kommune dienen. Und das hier ist kein Kommunismus, das hier ist Koinonia, wahre biblische Gemeinschaft. Das ist hier keine unfreiwillige Enteignung von Privateigentum zum Wohle der Kommune. Das hier ist freiwillige Fürsorge aus echter Liebe heraus. Ein gewaltiger Unterschied. Außerdem, wenn wir hier auf die Zeitform des Verbs schauen, des Verkaufens, dann ist wichtig, dass das nicht einfach so ist, dass wenn du Mitglied wirst, du dann alles verkaufen musst, sondern die Verbform verweist uns darauf, dass das etwas ist, was immer wieder geschah. Das heißt, da waren Christen immer wieder und verschiedene, die Land, Hab und Gut verkauft haben, um das zu verteilen, wenn es Bedürftige gab in ihrer Mitte. Und das heißt auch nicht, dass alle Christen ihre Häuser verkauften. Die Leute verkauften nicht alle ihre Besitztümer. Woher weiß ich das? Nun, Vers 46. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Anscheinend hatten sie Brot und anscheinend hatten sie Häuser. Wir lesen dann auch später in Apostelgeschichte 12 von dem Haus der Maria, wo sie sich getroffen haben und beteten. Also die Geschwister behielten auch ihre Häuser. Aber der Punkt ist der, es gab Geschwister und wohl auch nicht wenige, die hatten viel Vermögen. Die hatten Land, was sie nicht unbedingt brauchten. Die hatten vielleicht ein Haus, was sie nicht unbedingt in der Größe brauchten. Sie verkauften es und sie halfen auf in Not, existenzieller Not. Ihre Besitztümer, sie gaben es gerne weg, um denen zu helfen, die nichts hatten. Das heißt, ihren eigenen Besitz sahen sie nicht an als ihren eigenen Besitz. Sie dachten nicht einfach bloß an sich selbst. Sie kreuzigten ihren Egoismus und haben die anderen höher geachtet als sich selbst. Vielleicht waren da Geschwister dabei, die haben vielleicht ihr Leben lang gearbeitet, um sich unbedingt dieses Haus zu erwerben oder dieses Grundstück zu kaufen und all das. Und dann sahen sie diesen einen Arm, der nichts hatte. Und die Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, überwältigte sie so sehr, dass sie es mit Freude taten und es verkauften, um den einen Geringen beizustehen. Christentum heißt nicht, das Recht auf Privatbesitz zu verlieren. Es bedeutet, dass Gott dein Herz so verändert und so erfüllt, dass du mehr Liebe hast zu den Geschwistern als zu deinem Privatbesitz. Nicht erzwungene Enteignung, sondern gottgewirkte Freigebigkeit und Großzügigkeit. Oh, wir sehen das dann auch in Apostelgeschichte 5. Da ist ja, lest das mal zu Hause, da kommt dann dieses Ehepaar, die so ein Grundstück verkaufen und sie lügen dann die Gemeinde an. Sie wollen so groß tun mit ihrer Spende, aber spenden dann gar nicht alles. Und was sagt Petrus ihnen dann? Er sagt, ihr hättet es doch gar nicht verkaufen brauchen. Warum lügt ihr die Gemeinde an? Und dann, wenn ihr es verkauft habt, dann steht es doch in eurer Macht, was ihr jetzt mit dem Geld macht, was ihr zum Verkauf dann bekommen habt. Warum lügt ihr die Gemeinde an? Nein, es ist kein Zwang, Dinge zu verkaufen. Aber Koinonia, wahre biblische Gemeinschaft, bedeutet, dass dich niemand zwingen muss. Dich muss niemand zwingen, sondern die Liebe Gottes ist ein innerlicher Zwang in dir, dass du gar nicht anders willst und kannst. Warum denn? Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Was für ein Miteinander. Und überlegt einmal, was für eine Gemeinschaft ist die christliche, wie die Welt sie gar nicht kennt. Da, wo das Christentum regiert, da ist wahre Liebe. Woher kommen denn eigentlich die Krankenhäuser, die entstanden sind in unserem Land? Woher kommen denn die Waisenhäuser und die Witwenhilfe und so weiter und so fort? Es kommt alles vom Christentum ursprünglich. Und ich kann nur betonen, dass wenn wir unsere Gesellschaft sehen und den Spalt sehen, der durch unsere Gesellschaft geht. Und wenn es immer ungemütlicher wird und immer gefährlicher wird. Und wenn wir sagen, es wird immer unsozialer, ja asozialer auf den Straßen. Es gibt immer mehr Not, es gibt immer mehr Armut. Die Lösung all dieser Probleme ist nicht politisch. Sie ist theologisch. Die Lösung all dieser Probleme ist nicht die AfD oder irgendein Mensch. Die Lösung ist allein Gott. Die Lösung ist nicht Vaterstaat. Die Lösung ist der Vater im Himmel. Sein Sohn, den er gesandt hat. Wir müssen als Volk, auch als Deutsche und alle Nationen, die sich hier tümmeln, Buße tun. Wir müssen endlich lernen, wieder Gott zu fürchten, seine Lehre anzunehmen. Und dann, wenn er unser Herz verändert hat, dann werden wir miteinander anders umgehen. Dann werden wir lernen, was es bedeutet zu teilen. Dann werden wir lernen, was es bedeutet, Nächstenliebe zu haben und Barmherzigkeit. All das, aber nur durch Buße und Umkehr und wahren rettenden Glauben. Allein eine wahre Gemeinde ist Hoffnung für die Gesellschaft. Darum, wie sieht es aus bei dir? Kennst du diese wahre Gemeinschaft? Hast du sie? Pflegst du sie? Zeigt sie sich in einem echten Leben im Alltag? In praktischer, liebevoller Fürsorge. Christus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 1. Johannes 5, Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also jeder, der Gott liebt, hör zu, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Du liebst auch deinen Bruder und deine Schwester. Das ist ganz natürlich, weil du aus Gott geboren bist. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Du bist ein Lügner, wenn du sagst, ich liebe Gott, ich habe ihn so lieb. Aber du liebst deinen Bruder und deine Schwester nicht, die direkt vor deiner Nase sind. Du bist ein Lügner. Deine Liebe zu Gott beweist sich in deiner Liebe zu deinem Bruder und zu deiner Schwester. 1. Johannes 3, Vers 14, hör einmal. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind. Woher können wir wissen, dass wir nicht mehr tot in Sünden sind, sondern dass wir ewiges Leben haben? Woran erkennt man das? Woher können wir das wissen? Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Weil wenn du das erlebst, dass diese Liebe in dir ist zu deinem Bruder und zu deiner Schwester, dass dich das überwältigt, dass dich das nicht kalt lässt, dass du wahres Mitgefühl hast, wahres Verlangen zu lieben, dann wisse doch darum, dass du nicht mehr im Tod bist, dass Gott Leben gesandt hat in dein Herz. Es bedeutet viel mehr, als schöne, liebevolle Worte zu machen. 1. Johannes 3, ab Vers 16. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir sehen, was biblische wahre Koinonia, Gemeinschaft ausmacht. Es ist ein Verharren in wahrer Liebe zueinander. Es ist mehr als ein bloßes physisches Beisammensein. Es ist gelebte Fürsorge, freiwillig. 2. Korinther 9, Vers 7. Ein jeder, wie er sich es im Herzen vorgenommen hat, soll geben. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sie verharrten in inniger, liebevoller Gemeinschaft und das bedeutet auch, sie hielten aneinander fest. Das heißt, sie waren regelmäßig, andauernd, beständig zusammen. Und das allein wollen viele heute schon nicht mehr. Gemeindemitgliedschaft, dieses Verbindliche, das ist nichts für mich. Ich will mich halt nicht festlegen, ich will mich nicht verpflichten. Mit dieser Einstellung kannst du vielleicht umgehen, was dein Handyvertrag angeht. Aber nicht mit der Gemeinde Jesu. Was glaubst du denn, mit wem du es zu tun hast? Mit der Braut Jesu? Mit seinem Leib? Mit seiner Herde, die er erkauft hat, mit seinem Blut? Und du sagst, bloß nichts Verpflichtendes. Wahre biblische Gemeinde besteht aus solchen, die Glieder sind, die wirklich dazugehören. verbindlich, anhaltende Gemeinschaft. Es ist nicht ein gelegentliches Vorbeischauen. Und ich sag dir, dass ein wahrer Christ dafür keine Vorschrift braucht. Nach dem Motto, ihr habt euch jetzt zu treffen und ihr habt gefälligst Gemeinschaft zu pflegen. Gott bewegt das Herz eines Menschen, dass man es liebt und gerne zusammen ist. Man muss nicht gezwungen werden. Es bedeutet aber auch, aneinander festzuhalten, indem man durch dick und dünn geht. Man hält fest an den Geschwistern mit ihren Fehlern, mit ihren Macken. Konflikte überwindet man, wenn es möglich ist. Man sucht Versöhnung, man vergibt einander, man erneuert die Gemeinschaft und man läuft nicht einfach weg. Habt kein falsches Bild von der Gemeinde, auch von dieser ersten Gemeinde hier. Wir brauchen gar nicht denken, dass da alles gut lief. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, da ist ein Ehepaar, das die Gemeinde anlügt und Gott tötet sie auf der Stelle. Und dann haben wir noch eine Spaltung dann, Apostelgeschichte 6, zwischen den Hellenisten und den Hebräern, wo sie darüber streiten, dass doch angeblich gewisse Witwen einfach übersehen werden. Ihr seht, da waren Spannungen in der Gemeinde. Aber biblische Gemeinschaft ist ein verbindliches Miteinander trotz Differenzen, die hier und dort aufkommen mögen. Man verharrt miteinander, auch wenn es mal schwierig wird. Und auch wenn man mich jemand verletzt hat oder ich enttäuscht wurde. Wir wollen das angehen, wie Christus es gelehrt hat, wollen einander vergeben und uns versöhnen, wo es nötig ist und wenn es noch möglich ist. Wir haben Teil an Christus und sollen darum Anteil nehmen aneinander und aneinander festhalten. Es geht darum um wahre Treue, um Solidarität, um Loyalität. Verharrst du so in der Gemeinschaft? Bleibst du dabei? Bist du dabei? Einige sagen, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe immer so schlechte Erfahrungen gehabt mit Gemeinden. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, mich anzuschließen. Wenn Christus gesagt hat, dass die Pforten des Hades seine Gemeinde nicht überwältigen werden, heißt das, dass seine Gemeinde Bestand hat bis ans Ende, bis er kommt. Glaubst du also, es gibt keine wahre Gemeinde mehr? Glaubst du, man kann sich keiner Gemeinde mehr anschließen? Kann es sein, dass du das Problem bist? Kann es sein, dass du ein Problem im Herzen hast? Kann es sein, dass du diese Liebe zur Gemeinde, die du haben solltest, nicht mehr hast? Es reicht nicht bloß, gute Theologie zu haben und zu meinen, ich weiß Bescheid und ich finde halt keine Gemeinde, die alles exakt so sieht wie ich. Es reicht nicht, wenn du bei dir zu Hause einsam und allein bist und meinst, du glaubst halt alles richtig. Das biblische Gebot ist Koinonia, ist Gemeinschaft. Christus hat sein Leben hingegeben für uns, 1. Johannes 3, Vers 16, also sind auch wir schuldig, nun unser Leben hinzugeben für die Brüder. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Du sollst dein Leben hingeben für die Brüder. Sonst glaubst du das nicht, was Christus da getan hat. Weil dann ist er nicht nur für dich gestorben, sondern auch für die anderen. Und dann hast du sie zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Verstehst du? Unter den Hebräern, das heißt unter den Christen, die dort auch in Jerusalem zum Glauben gekommen sind, dann nahm das langsam ab mit der Zeit, dass man sich so gerne getroffen hat. Weil die Verfolgung kam und es immer schwieriger wurde. Wir lesen darum in Hebräer Kapitel 10, Abvers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Zur Anreizung, zu Liebe und zu guten Werken. Wie denn? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Das sind die Hebräer hier, das sind diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Von denen wir lesen in der Apostelgeschichte. Viele wurden zerstreut, aber später sind einige wieder zusammengekommen. Jedenfalls wird diese Gemeinde hier inklusive sein, die adressiert sind und die Hebräer angeschrieben werden. Seht ihr, was passiert ist? Also die am Anfang gerne täglich zusammengekommen sind, hier heißt es, dass die Zusammenkünfte versäumt werden. Seht ihr, wie die Liebe abgenommen hat? Bist du wirklich im Gottesdienst, in den Versammlungen dabei? Und zwar nicht einfach, um körperlich anwesend zu sein, sondern um aufeinander Acht zu haben, einander anzureizen, zu Liebe und zu guten Werken. Und lebst du diese Gemeinschaft nicht nur am Sonntag aus, sondern auch unter der Woche. In der Liebe stets zu fragen, wo braucht jemand von den Geschwistern meine Hilfe? meine Fürsorge, meine Liebe. Und du kannst Not erst sehen, wenn du mit Geschwistern zusammen bist. Du kannst Not und Fürsorge nur tun, wenn du weißt, wie es dem anderen geht. Koinonia, Anteil geben auch an deinem Leben und nicht einfach für dich selbst zu leben, sondern zu teilen, dass wir alles gemeinsam haben. Wir lachen und wir weinen zusammen. Wir teilen alles miteinander. Nun drittens, sie verharrten im Brechen des Brotes, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes. Das kann man auf zwei Weisen verstehen und beides ist auch wahr und auch beides ist wichtig. Ich will darum beides nennen. Einmal kann es das Brotbrechen meinen, das Herrenmahl, weil dieselbe Formulierung, die kommt dann später vor, wo es scheinbar auch um das Herrenmahl, um das Abendmahl geht. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, also am Sonntag, am ersten Tag der Woche, waren wir versammelt, um Brot zu brechen. Und der Apostel Paulus lehrte dort in diesem Kontext. Im Brotbrechen, im Herrenmahl, blieb die Gemeinde beständig. Das heißt, sie haben beständig Christi Anweisung gehorcht, seinen Tod zu verkündigen, bis er kommt und das heilige Herrenmahl zu feiern, indem sie das Brot brechen, und zwar das Brot, also nicht irgendeines, nicht eins, wovon man einfach Speise haben soll, damit man satt ist, sondern das Brot, das wir brechen zum Gedenken des gekreuzigten Christus. Das heißt konkret, dass niemals das wahre Zentrum der Gemeinde außer Acht gelassen wurde. Der gekreuzigte Christus, das Sühneopfer Jesu. Gemeinsam verharrten sie darin immer und immer wieder. Christus hat sich für uns gegeben, das ist unsere Koinonia, dass er sich uns schenkt. Und das Brot, das wir brechen, es drückt es aus. Und wir haben gemeinsam Teil an den einen Brot. Christi Opfer, sein Sühneopfer für uns, das er sich gegeben hat mit Leib und Blut für uns, ist das Zentrum unserer Gemeinschaft. Christus, sein Wort, gepredigt und gesehen und gefühlt und geschmeckt, das sichtbare Wort im Herrenmahl. Er hat sich wirklich für uns gegeben. Und darum geht Charles Haddon Spurgeon so weit, er sagt, Schande über die christliche Gemeinde, die das Herrenmahl auf einmal im Monat verschiebt. Und so, sagt er, den ersten Tag der Woche, den Sonntag, verdirbt, indem sie ihn seiner Herrlichkeit beraubt, die darin besteht, sich zur Gemeinschaft und zum Brechen des Brotes zu versammeln und den Tod Christi zu verkündigen, bis er kommt. Harte Worte, oder? Er schreibt weiter. Wer einmal erkannt hat, wie schön es ist, an jedem Tag des Herrn sein Abendmahl zu feiern, wird sich sicherlich nicht damit zufrieden geben, es auf weniger häufige Zeiten zu verschieben. Geliebte, wenn der Heilige Geist mit uns ist, sind die Anordnungen, also das Herrenmahl, für den Christen ein Brunnen, ja Brunnen des reichen Trostes und der innigen Gemeinschaft. Zitat Ende. Leute, das Herrenmahl muss uns kostbar und wertvoll sein. Es ist nichts, was wir einfach aus Gewohnheit heraus so machen, sondern wo wir kommen und von ganzem Herzen diese Anordnung Christi ausleben wollen. Jeder von euch prüfe sich, ob er wirklich alles dafür gibt, bei diesem Brotbrechen dabei zu sein. Es muss euer Herzensanliegen sein. Das Brot zu brechen ist keine Kleinigkeit. Es ist essentiell. Aber mit Brotbrechen kann auch in diesem Kontext hier einfach das Brotbrechen in der persönlichen Tischgemeinschaft zu Hause gemeint sein. Vers 46. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott. Das Brotbrechen, von dem hier die Rede ist, geschah in den Privathäusern. Und bei diesem Brotbrechen ging es nicht um ein Erinnerungsmahl, sondern tatsächlich darum, Speise zu nehmen und sich zu sättigen. Das täglich Brot, das Gott einen schenkt. Sie waren im Tempel, ja, hatten da gottesdienstliche Gemeinschaft, aber sie waren auch im Privaten zusammen. Das ist echte Gemeinschaft, die sich nicht nur zeigt bei öffentlichen Veranstaltungen und dann gehen alle nach Hause, als würde man sich nicht kennen, sondern das ist echte Brüderlichkeit und echte Freundschaft, echter vertrauter Umgang. Ich lass dich in mein Haus. Setz dich an meinen Tisch. Sitz neben meinen Kindern. Brich mit mir das Brot. Iss, was der Herr mir geschenkt hat. es soll dein sein. Mein Haus ist dein Haus. Mein Tisch ist deiner. Ich teile es mit dir. Koinonia, wahres Teilen. Ihr Lieben, es ist extrem wichtig, höchste Priorität, am Herrenmahl teilzunehmen. Aber es ist auch wichtig und hat höchste Priorität, in den Privathäusern zusammen zu speisen. Hast du das gehört? Das ist Gottes erklärter Wille für euch, dass ihr zusammen esst zu Hause. Das ist, was er sich wünscht. Das ist, was ihr tun sollt. Das ist eure heilige Pflicht, eine freudige Sache, die ihr gerne tun sollt. Gott segnet es, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Er segnet es aber auch, wenn wir in den Privathäusern zusammenkommen, denn das bezeugt echte und ungespielte Gemeinschaft. Achte darauf. Es geht nicht nur darum, dass man zusammenkommt und miteinander isst, sondern auch, wie man es tut. Ist dir das aufgefallen? Drei Dinge werden uns hier gesagt, wie sie miteinander das Brot brachen und zusammen speisten. Sie nahmen die Speise mit Frohlocken, mit Schlichtheit des Herzens und lobten Gott. Diese drei Dinge solltest du beherzigen, wenn du zu Hause speist mit deinen Geschwistern. Erstens sollte es bei dir Frohlocken geben. Man könnte auch einfach übersetzen mit Jubel. Also, kein reserviertes, zurückhaltendes, kühles, förmliches, distanziertes Essen, sondern herzliche Freude mit Lachen und sich freuen und fröhlich sein mit einer feierlichen Stimmung, mit Jubelfreude. Wisst ihr, Lukas benutzt dieses Wort schon früher in seinem Lukas-Evangelium in dieser Situation, wo Johannes der Täufer die Stimme hört von Maria und dann heißt es, das Kind hüpfte vor Freude in dem Leib von Elisabeth. Wörtlich mit Jubel. Also dieses Kind hüpfte. Das ist das Wort, das hier benutzt wird. Also wir sollen, wenn wir miteinander essen, uns wirklich freuen. Wir sollen springen vor Freude. Gott freut sich daran, wenn wir Freude miteinander haben. Es ist sein Wille, dass wir Speise nehmen und dabei jubeln. Gott die Ehre geben mit Freude. Er will, dass du dich freust mit deinen Geschwistern. Aber es soll zweitens auch mit der Schlichtheit des Herzens geschehen. Und hier wird im Griechischen ein Wort benutzt, was nur hier vorkommt. Und dieses Wort meint eigentlich so viel wie ohne Steine. Also wie so ein Weg, wo die Steine aus dem Weg geräumt sind, dass der Weg glatt ist und ohne Hindernisse. Dieses Miteinander speisen soll ohne Steine im Herzen geschehen. Das heißt, achte darauf, mit welcher Herzenseinstellung du isst. Da, wo man keinen Anstoß sucht, wo man nichts im Herzen trägt gegeneinander. Keine Steine im Herzen. Wo es nicht darum geht, Fehler bei dem anderen zu suchen und vielleicht Intrigen zu spinnen, wie die Welt das macht. Wo es nicht darum geht, zu manipulieren oder sich selbst darzustellen oder seine eigenen Ambitionen zu verfolgen, sondern einfach echt, ohne Hinterhältigkeit, ohne Zwietracht, mit schlichtem Herzen, echten Frieden, echte Gemeinschaft, ehrlich und aufrichtig, schlicht. 1. Petrus 1, Vers 22, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Ungeheuchelt, ungeschauspielert, das ist nicht geschauspielert, sondern aufrichtig nimmt man einander an und man spielt einem nichts vor, da hat man keine Steine im Herzen. 1. Petrus 4, ab Vers 8, vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Ohne Murren, ohne sich übereinander zu beklagen. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn man mit Leuten zusammen ist, wo man sich ständig fragen muss, oh, was denkt der jetzt über mich? Ah, ärgert der sich vielleicht? Hat er vielleicht was gegen mich? Und dann fühlt man sich beobachtet. Und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und dann denkt man, ich habe vielleicht was Falsches gesagt. Und dann nach ein paar Monaten wird er mich darauf ansprechen, was ich da gesagt habe, was ihm stört oder was auch immer. Unser Umgang soll ganz unbefangen miteinander sein. Wir sollen einander wirklich annehmen, weil wir einander wirklich lieb haben. Ohne Steine im Herzen. Ohne Ärger, ohne Streit, unter Hintergedanken, ganz entspannt und natürlich, ungezwungen und ungekünstelt, frei von Vorurteilen und Kritikgeist, echte Freundschaft, echte Bruderliebe, ohne Stein im Herzen. Das ist, was dem Herrn gefällt. Das ist, wie wir lesen in einem Psalm, wo der Herr seinen Segen hinbefohlen hat, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und nun das Dritte noch. Sie lobten Gott, also sie aßen mit Gottlob. Es reicht nämlich nicht, dass du dich einfach freust und jubelst, dass wir Gemeinschaft haben und dass du dich darüber freust, wie gut wir miteinander auskommen. Dass da nichts zwischen uns steht und was für eine schöne Gemeinschaft. Das wäre alles nichts, wenn wir bei all dem nicht Gott preisen und loben würden für all das. Man soll zusammenkommen, um gemeinsam zu speisen, sich zu freuen mit echter, ungetrübter Eintracht und dabei Gott loben. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Was ihr nun tut, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, unser Herr will, dass wir vor seinem Angesicht essen, wie wir das an einer Stelle im Alten Testament sehen, wo die Ältesten aus Israel zusammenkommen sollen. Das heißt, sie sollten speisen vor Gott, vor seinem Angesicht. Kommen wir in den Privathäusern zusammen und essen voller Freude, ohne dass wir Steine im Herzen haben, dann vor Gottes Angesicht. Gott, wir haben Gemeinschaft mit dir gemeinsam. Unsere Koinonia besteht darin, dass wir dich haben, dass wir dich loben und dass wir dich preisen in allen Dingen. So, was wirst du tun in dieser Woche? Und in der nächsten und in der Zukunft, um in diesem Brotbrechen zu verharren. Was das Herrenmahl angeht, aber auch in den persönlichen Privathäusern. Was tust du, damit diese Jubelfreude da ist, wo man herzlich lacht miteinander, fröhlich ist, wo diese Eintracht da ist, ohne Stein im Herzen und wo echtes Gotteslob da ist, dass er gepriesen, gerühmt wird für alles, was er tut. Vielleicht hast du bisher gedacht, ach, Gemeinschaft beim Essen unter der Woche, das ist nicht so geistlich. Es wird hier genannt als Säule der Gemeinde, als eines der Hauptmerkmale der Gemeinde. Es ist eines der wichtigsten Bestandteile überhaupt, darum nimm es extrem ernst. Hast du freudige Gemeinschaft, wirklich offene, schöne Begegnungen mit deinen Geschwistern, Gott zur Ehre, öffne dein Haus. Freut euch über Gemeinschaft und sag nicht, mich lädt halt niemand ein. Lade du ein, fang an, etwas zu tun. Segne du, freue du dich, hab du keine Steine im Herzen. Einer gehe dem anderen voran in der Ehrerbietung, sagt die Schrift. Noch eine vierte Sache, die die Gemeinde ausmachte. Sie verharrten in den Gebeten. Vers 42 noch einmal. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Schaut, es heißt hier nicht einfach, sie verharrten im Gebet, sondern es heißt, sie verharrten in den Gebeten, also im Plural. Diese Gemeinde war reich an Gebet. Das ganze Gemeindeleben war durch und durch geprägt von Gebet. Das umfasst sicherlich die gottesdienstlichen Gebete, wo die Apostel die Gemeinde im Gebet angeleitet haben. Es umschließt sicherlich auch, dass sie das Vaterunser, biblische Gebete miteinander gebetet haben, die Psalmen gesungen und gesprochen haben. Es umfasst sicherlich auch die Gebetsversammlungen, wo man Gebetsgemeinschaften hat. Durch die ganze Apostelgeschichte hindurch sehen wir verschiedene Situationen, wo die Gemeinde miteinander betete. Sie blieben im Gebet und zwar beständig. Die Gemeinde ist gesegnet, die reich ist an Gebet. Weil diese Gemeinde nicht auf sich selbst vertraut. Diese Gemeinde nimmt ernst, was Christus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und weil das so ist, wollen wir beten und ihm alle unsere Wege anbefehlen und alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und wir wollen nichts tun, es sei denn, der Herr ist mit uns. Und deshalb müssen wir beten. Mehr und mehr verharren, dranbleiben in den Gebeten, im Gottesdienst, in der Gebetsstunde, in der Gemeinschaft und zu den anderen Zeiten, wo der Herr uns zu Gebeten zusammenführt und in den privaten Häusern und in deinem Kämmerlein, wo dich niemand sieht. Keine Nebensächlichkeit, sondern Säule, Grundfeste der Gemeinde. Gebet. Verharrst du im Gebet? Bist du im Gebet? Bist du dabei? In der Gemeinde, mit den Geschwistern, in der Familie, in deinem Kämmerlein? Verharrst du in den Gebeten, reich zu sein im Gebet. Denn diese Gemeinde soll keine Räuberhöhle sein, sondern ein Haus des Gebets. Wenn eines auffallen soll in unserer Mitte, dann soll es auch Gebet sein. Dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, nichts wissen wollen von unserer eigenen Stärke und Weisheit, sondern einzig und allein, dass wir den Arm des Herrn sehen wollen, der sich bewegt und Großes tut zu seiner Ehre. Nun, wir haben jetzt diese vier Merkmale gehört. Die Wichtigkeit von der wahren Lehre der Apostel, dran zu bleiben. Die Wichtigkeit von wahrer Gemeinschaft, die sich zeigt in wahrer Fürsorge, und da dran zu bleiben. Die Wichtigkeit vom Brotbrechen im Herrenmahl, aber auch im Privaten, in den Häusern, mit großer Freude und Schlichtheit des Herzens und Gotteslob. Und wir haben die Wichtigkeit des Gebets vor Augen geführt bekommen. Eine solche Gemeinde wird gesegnet vom Herrn. Und nun zum Abschluss müssen wir die Frage stellen, inwiefern wird sie gesegnet? Denn seht ihr, es werden uns hier vier Merkmale genannt, was die Gemeinde hatte. Für Merkmale. Es werden aber auch hier vier Segnungen genannt, wie der Herr die Gemeinde segnete. Und die wollen wir uns noch kurz anschauen. Die erste Segnung, die der Herr einer solchen Gemeinde schenkt, ist Gottesfurcht. Vers 43. Über jede Seele aber kam Furcht. Was tut Gott, um eine Gemeinde zu segnen? Er segnet sie mit Gottesfurcht, den Anfang aller Weisheit. Der Anfang einer jeglichen Segnung. Über jede Seele kam Furcht, gemeint ist Gottesfurcht, heilige Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Auf wen kam diese Furcht? Auf jede Seele. Hier stellt sich die Frage, auf jede Seele in der Gemeinde oder die Leute außerhalb der Gemeinde? Die Apostelgeschichte zeigt uns beides. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5, wo es um dieses Ehepaar geht, das Gott tötet, weil sie die Gemeinde angelogen haben. Da heißt es, große Furcht kam über alle, die es hörten. Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten. Furcht kommt über die Gemeinde und alle, die was mit der Gemeinde zu tun haben. Gott schenkt wahre Gottesfurcht über die Gemeindeglieder, aber auch auf alle Furcht, die mit dieser Gemeinde zu tun haben. Gottesfurcht bedeutet hier in diesem Kontext ein Gespür, ein Empfinden, ein Bewusstsein dafür, dass hier der heilige Gott am Werk ist. Dass das nicht einfach eine menschliche Versammlung ist, nicht irgendein Club, nicht irgendein Event. Das hier ist tatsächlich die Gemeinde des heiligen Gottes. Hier ist der, der uns alle gemacht hat. Hier ist der, der uns alle versorgt. Und hier ist der, der uns alle richten wird. Der ewige, der lebendige, einzig wahre Gott. Gott ist am Werk. Gott ist in ihrer Mitte. Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien den Frieden und wurde erbaut. Und sie wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Das macht die Gemeinde aus, die gesegnet ist, dass die Gemeindeglieder wandeln in der Furcht des Herrn. Das bedeutet, ein wahres Gespür dafür zu haben, ein wahres Bewusstsein, dass er ist und immer war und immer sein wird, der lebendige Gott in unserer Mitte. Furcht zu haben, gegen ihn zu sündigen, Sünde zu hassen, nichts mehr zu hassen, als diesen Gott zu betrügen und zu beleidigen. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Ihn zu fürchten, wie Kinder den Vater fürchten, weil sie ihn lieben, weil sie ihn ehren wollen. Nein, nein, wenn eine Gemeinde gesegnet ist, dann spricht man nicht einfach davon, wie toll die Gemeinde ist, wie toll die Prediger sind, wie toll die Mitglieder sind, sondern man wird bekennen, hier ist Gott am Werk. Hier ist etwas, was Gott tut. Das ist nicht wie in der Welt irgendwie so ein Start-up, ne, wo dann irgendwelche jungen Unternehmer zusammenkommen und so Werbeaktionen machen und dann zeigen nach einer gewissen Zeit, wie erfolgreich sie waren. Das hier ist, was der Herr tut. Kein Mensch. Hier soll man Gänsehaut bekommen, weil man Gott begegnet. Das ist das, was Paulus den Korinthern sagt, wenn ein Unkundiger in eure Mitte kommt, der keine Ahnung hat. Er soll letztendlich auf sein Angesicht fallen und bekennen, Gott ist in ihrer Mitte. Nein, wenn Gott eine Gemeinde segnet, soll es nicht führen zu Stolz, sondern zu wahrer Demut und Gottesfurcht. Ein Bewusstsein dafür, dass Gott es ist, der die Gemeinde baut. Er ist es, der gute Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der die Gemeinde erbaut. Gottesfurcht. Hast du diese Gottesfurcht? Verstehst du, dass es nicht einfach darum geht, dass ein Mensch hier mit dir redet? Sondern, dass Gott hier ist, der spricht in dein Leben, dass du ihm begegnest? Wie steht's um deine Seele? Wie steht's um Gottesfurcht in deinem Herzen? Die zweite Segnung, die Gott einer Gemeinde schenkt, ist Bestätigung durch Kraft. Nun, wir lesen in Vers 43, über jede Seele kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Nun, wir sind Cäsationisten, vom lateinischen Cäsare, also aufhören, nachlassen. Wir glauben, dass es heute keine Apostel mehr gibt. Wir brauchen heute keine lebenden Apostel mehr, die Zeichen und Wunder wirken, dass wir glauben, was in der Bibel steht. Das ist ein Fundament, das ein für alle Mal gelegt wurde. Wir brauchen nicht immer wieder neue Leute, die Zeichen und Wunder wirken, damit wir glauben können, was Gott sagt. Das ist geschehen. Es ist aufgeschrieben für uns, es ist bezeugt. Was die Apostel taten, als sie Zeichen und Wunder wirkten, das lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem ausharrenden Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Es sind Zeichen der Apostel. Durch die Hände der Apostel geschahen diese Zeichen und Wunder. Die Apostel sind die Grundlage der Gemeinde. Diese Wunder geschahen nicht einfach durch jedes Mitglied, sondern durch die Apostel. Keiner von uns heute ist noch ein Apostel Jesu Christi. Aber nur weil die Apostel gestorben sind, nur weil es nicht mehr die Zeichen und Wunder geben muss zur Bestätigung der biblischen Lehre, heißt das, dass wir als Cäsationisten nicht glauben an die Kraft Gottes? Dass wir nicht glauben würden, dass Gott Zeichen und Wunder wirken kann, wenn es ihm gefällt und dass er Macht hat, unsere Gebete zu erhören? Ist es nicht so, dass wenn ihr krank seid, dass ihr uns als Älteste rufen sollt, wie Jakobus es sagt, und dass wir über euch beten und dass wir euch salben mit Öl und glauben, dass das Gebet euch aufrichten wird, dass der Herr euch aufrichten wird, weil er Gebet erhört? Nein, wir glauben an die Kraft Gottes. Wir glauben, dass er Wunder wirken kann, wie es ihm gefällt. Er kann sein Wort mächtig wirken lassen in einer Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Weil wir Cäsationisten sind, heißt das noch lange nicht, dass wir glauben, er ist nicht derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit und er wirkt, was ihm gefällt. Und haben wir nicht schon Wunder erlebt als Gemeinde? Haben wir nicht gebetet und gefastet und er hat Leben bewahrt? Hat er nicht geheilt? Hat er nicht solche Dinge getan in unserer Mitte? Wir glauben daran, dass der Herr mächtig ist. Eine Gemeinde, die von Gott gesegnet ist, wird seine Kraft erleben. Wird seine Kraft erleben. Hier geht es mir nicht einfach um Heilungswunder oder sowas. Wir werden seine Kraft erleben in den Dingen, wo wir zu ihm rufen und er wird Dinge tun und er wird mehr Dinge tun, als wir erbetet haben, weil er mächtig ist und weil er handelt, weil er lebendig ist. Er ist der wahre Gott, der kein stummer Götze ist, sondern er sitzt im Himmel und er tut, was immer ihm gefällt und es gefällt ihm, die Gebete seines Volkes zu erhören. Drittens, eine Segnung ist Gunst beim Volk, Vers 47. Und sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Sie hatten Gunst im griechischen Charis, also eigentlich Gnade. Sie hatten Gnade beim Volk. Das heißt, die Leute sprachen gut über sie. Die Leute hassten sie dort noch nicht. Sie hatten Frieden und sie hatten das Wohlwollen der Leute. Das heißt noch lange nicht, dass die Gemeinde so beliebt war, dass die Leute sich der Gemeinde anschließen wollten einfach, weil es heißt in Apostelgeschichte 5 ab Vers 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk rühmte sie. Aber umso mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Also seht ihr, wir waren viele im Volk, die es nicht wagten, sich der Gemeinde anzuschließen. Also sie sprachen gut von der Gemeinde, da sind ja Zeichen und Wunder geschehen und man rühmte diese Leute, aber man hatte Angst, man wagte es nicht, sich ihnen anzuschließen. Ist das vielleicht noch so bei dir, dass du es nicht wagst, dich der Gemeinde anzuschließen? So wird geredet über die Ungläubigen. So wird nicht geredet über die Gläubigen. Sie wagen es, sich der Gemeinde anzuschließen. Uns ist klar, dass das, was hier beschrieben wird, nicht einfach angehalten hat, weil im Laufe der Apostelgeschichte wird die Gemeinde verfolgt. Sie wird gehasst, sie wird verachtet, sie werden bedroht, Stephanus stirbt als Märtyrer. Und wir sehen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass es immer wieder Phasen gab, wo die Kirche verfolgt wurde und es gab Phasen, wo die Kirche gerühmt wurde und der Herr schenkt beides. Die erste Baptistengemeinde in Deutschland, also tatsächlich in ganz Kontinentaleuropa. Sie wurde gegründet in Hamburg und sie waren als erstes so verfolgt, so verachtet. Man hat sie auf dem Weg zum Gottesdienst beschmissen mit Steinen und Mist und so weiter. Der Gründer der Baptisten wurde ins Gefängnis geworfen. Es war die größte Schande, Baptist zu sein. Und dann brannte die ganze Stadt oder großen Teil der Stadt, sagen wir mal so, nieder. Hamburg ging in Flammen auf. Was tat die Gemeinde? Die Gemeinde tat gute Werke an denen, die sie so verachtet und verspottet haben. Sie öffneten ihre Gemeinderäume, sie nahmen Obdachlose auf, die ihre Häuser verloren haben, und sie kümmerten sich und sie versorgten sie, sie fütterten sie durch. Und all das sprach sich rum. Und die Gemeinde fand Gunst in den Augen der Hamburger. Das ganze Volk fing an, sie zu rühmen. Der Polizeichef, der sie vorher verfolgt hatte, musste nun gut von ihnen sprechen. Der Herr schenkt uns auch solchen Segen, dass wir Gunst finden in den Augen der Menschen. Nicht, weil wir uns der Welt anbiedern, nicht, weil wir weltlich sein wollen, sondern weil sie erkennen, dass der Herr wirkt in uns und wir wahre Liebe, Nächstenliebe haben. Christus sagt in Matthäus 5, euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Wozu? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmeln verherrlichen. Oder Paulus sagt in Titus 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge dafür tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für den Menschen. Wir sollen nicht einfach nur auffallen, dass wir gegen die Sünde dieser Welt predigen. Das sollen wir tun. Und dafür werden wir verfolgt. Aber wir sollen auch auffallen durch ein ehrbares, gutes Leben, das durch und durch geprägt ist mit guten Werken der Nächstenliebe, dass jeder sagen muss, aber das sind gute Leute. Ich wage es nicht, mich der Gemeinde anzuschließen, aber ich kann sagen, das sind gute Leute. Schenkt der Herr uns diesen Segen, diese Gunst? Ist er mit uns, dass Lästerer zum Schweigen gebracht werden? Möge der Herr es mehr und mehr schenken, auch in unserer Mitte. Und nun noch viertens, diese letzte Segnung, Wachstum. Vers 47. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das impliziert Evangelisation, also erstmal Weitererzählen der frohen Botschaft. Das kann im Tempel geschehen sein, als die Apostel gepredigt haben. Es kann aber auch einfach persönliche Evangelisation sein, dass die Menschen, wenn da 3000 Mitglieder sind, das weitersagen und man erlebt das, man hört das und Menschen kamen zum Glauben. Aber Achtung, wer ist es, der die Gemeinde hier baut? Wer tat hinzu? Es war der Herr. Was ist das Geheimnis von wahren biblischen Gemeindewachstum? Irgendwelche menschlichen Strategien? Irgendwelche tollen, ganz besonderen Prediger? Einzig und allein der Herr. Er tat hinzu täglich, die gerettet werden sollten, gemäß seines ewigen, souveränen Ratschlusses vor Grundlegung der Welt. Siehst du Gottes Segen hinter all dem? Der Herr fügte hinzu. Es ist sein Werk. Und darum heißt es auch in 1. Korinther 3, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, hört zu, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt ist etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Hast du das gehört? Gott ist es, der die Gemeinde segnet mit Wachstum und mögen wir seine Segnung mehr und mehr erleben. Diese Vierfach-Segnung, die Gott seiner Gemeinde gibt. Und vielleicht bist auch du jemand, den der Herr hinzufügt zu dieser Gemeinde. Vielleicht bist du jemand, an dem der Herr gerade arbeitet. Es ist der Herr, der dich hinzufügt zu seiner Gemeinde, weil du gerettet werden solltest. Erleben wir Gottesfurcht, erleben wir seine Kraft, die Gunst bei den Menschen und Wachstum an Zahl, möge der Herr es uns mehr und mehr schenken. Jeder von euch schaue, wie er diese vier Merkmale, die wir gehört haben, die die Gemeinde Jesu ausmachen soll, wie jeder von euch dazu beitragen kann. Das heißt, jeder von euch nehme sich vor, nehme es mit nach Hause, mit in eure Familien, mit in euer Alltag, zu fragen, was kannst du dazu beisteuern, dass wir alle gemeinsam verharren in der Lehre der Apostel, dass wir alle gemeinsam verharren in herzlicher, wahrer Gemeinschaft mit Fürsorge, verharren im Brotbrechen, im Herrenmahl und in den Häusern, voller Freude, ohne Steine im Herzen, Gott zu Lob, und dass wir gemeinsam ausharren im Gebet. Diese vier Dinge, die die Gemeinde ausmachen soll, was trägst du dazu bei? Die ersten Baptisten in Hamburg, sie haben das gesehen, wie die ganze Kirchenlandschaft Deutschlands eigentlich brach liegt, weil man geht nur noch sonntags zur Kirche und geht nach Hause und man ist einfach ein Namenschrist und das war's. Und die Baptisten haben sich diesen Vers zu Herzen genommen. Tatsächlich steht dieser Vers 42 auf dem Grabstein des Gründers der deutschen Baptisten. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und im Gebet. Möge das auch so sein können, dass das auf unser aller Grabstein steht, weil wir dafür gelebt haben, weil das unser Herz war, dass wir von diesen Dingen nicht nur hören, von Hören sagen, sondern dass wir sie leben, praktisch im Alltag. Möge der Herr dieses Wort, das wir heute gehört haben, anwenden in deinem Herz, dass du nicht nur Hörer seines Wortes bist, sondern auch Täter. Und möge er das Wollen und auch das Vollbringen schenken zu seinem Wohlgefallen in uns, damit ihm allein, dem Herrn der Gemeinde, alle Ehre gegeben wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.